Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Bevor wir in die heutige Episode starten, eingangs der kurze Hinweis, dass die nächste Episode erst in ein paar Wochen online gehen wird. Aufgrund diverser anderer Projekte kommen wir leider in den nächsten Wochen nicht dazu, weitere Folgen aufzunehmen. Aber in ein paar Wochen geht es dann ganz regulär mit der zweiten Staffel weiter. In der heutigen Episode sprechen wir über die drei Stoffe namens Carnosin, Beta-Alanin und Anserin. Und im ersten Schritt werden wir erklären, was es mit diesen Stoffen genau auf sich hat und warum wir die gemeinsam in einer Folge behandeln. Im nächsten Schritt werden wir dann einen historischen Kontext bilden, erklären, wann und wie diese Stoffe entdeckt wurden und wie die Datenlage bis heute aussieht, also wie umfangreich diese ist. Im dritten Schritt klären wir über die Funktionen dieser Stoffe im menschlichen Organismus auf und erklären, ob es sich auszahlt, dass man sich ausführlich mit diesen Stoffen beschäftigt. Im nächsten Schritt, also im vierten Schritt, klären wir darüber auf, in welchen Lebensmitteln diese Stoffe vorkommen und wie viel man in einer durchschnittlichen westlichen Ernährung über die Ernährung zuführt. Im fünften Schritt klären wir über den Versorgungsstatus in der Bevölkerung auf und erklären, wie man feststellen kann, ob man mit diesen Stoffen gut oder eben nicht gut versorgt ist. Im sechsten Schritt gucken wir uns dann noch die Studienlage zu den Auswirkungen dieser Nährstoffe auf diverse chronische Erkrankungen an, bevor wir dann im siebten Schritt uns noch die Datenlage zur Supplementierung mit diesen Stoffen angucken und abschließend als achten und letzten Schritt gibt es noch eine Schlussfolgerung für diese Stoffe in Bezug auf eine pflanzliche Ernährung. Wie immer findet ihr in der Podcast-Beschreibung die Timestamps für genau diese Themen, sprich wenn man sich nur das eine oder das andere anhören möchte, dann könnt ihr dort direkt zu der jeweiligen Stelle im Podcast klicken, um eben beispielsweise nur diesen Teil anzuhören. Also Nico, Carnosin, Beta-Alanin, Anserin, für die meisten Leute wahrscheinlich Nährstoffe, von denen sie bisher vermutlich noch nie etwas gehört haben, vielleicht hat man von dem einen oder anderen schon mal den Namen gehört. Was genau sind das für Stoffe und warum behandeln wir diese eben alle gemeinsam in einer Folge?
Ja, sehr wichtige Frage. Warum behandeln wir die gemeinsam? Weil sie sehr eng miteinander zusammenhängen. Letztendlich sind alle drei sogenannte Carninutrients bzw. Meat-Based Bioactive Compounds, werden also einer Gruppe von Stoffen zugeordnet, die man quasi ausschließlich in tierischen Produkten, allem voran in Muskelfleisch, findet.
Also gleich wie auch in der letzten Folge, Carnitin war ja auch ein Carninutrient. Da haben wir auch schon kurz erklärt, worum es sich dabei handelt. Kannst du das vielleicht erneut in ein, zwei Sätzen nochmal zusammenfassen?
Gerne, genau. Also interessanterweise wurde Carnosin auch von derselben Person entdeckt, die auch Carnitin entdeckt hat. Man merkt schon, Forscher, Wissenschaftler, die sich mit Fleischextrakten beschäftigt haben, sind auf diverse Aminosäurenderivate gestoßen. Manche davon sind Dipeptide, manche sind nicht proteinogene Aminosäuren. Das besprechen wir dann noch im Detail. Aber letztendlich sind das alles Komponenten, die wir sowohl im menschlichen als auch im tierischen Gewebe finden, die wir in pflanzlichen Lebensmitteln quasi gar nicht oder in einer so geringen Menge finden, dass es quasi nicht der Rede wert ist. Wenn ich Pflanzen sage, meine ich auch Algen, Pilze und Lebensmittel, die eigentlich nicht wirklich Pflanzen sind, die wir einfachheitshalber zur Gruppe der Pflanzen dazuzählen. Und warum wir uns eben mit denen beschäftigen, ist, weil wir der Frage auf den Grund gehen müssen, ob denn das Fehlen dieser Nährstoffe in einer pflanzlichen Ernährung wirklich ein Problem ist oder ob die Eigensynthese, die der Körper für all diese Stoffe hat, vielleicht doch ausreichend ist und man sie daher nicht extern zuführen muss. Und letztendlich, wie der Name bioaktive Substanzen schon verrät, sind es eben Stoffe, die unterschiedliche bioaktive Substanzen, wie man es auch im Pflanzenreich findet, enthält. Die meisten denken bei bioaktiven Substanzen eher an sekundäre Pflanzenstoffe, aber man findet eben auch Stoffe mit zum Beispiel antioxidativer Wirkung und vielen weiteren, auch im Tierreich, wo die unter anderem in der Muskulatur gespeichert und entsprechend über den Verzehr von Muskelfleisch dann auch in die Ernährung des Menschen Einzug halten.
Also Carnosin, Beta-Alanin und Anserin, grundsätzlich alles eben sogenannte MBCOs, das ist kurz für Meat-Based Bioactive Compounds, also für fleischbasierte bioaktive Substanzen, die man eben primär in tierischen Geweben findet. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, Carnosin als einer dieser drei Stoffe wurde von derselben Person entdeckt, die auch Carnitin entdeckt hat. Wann war das? War das relativ zeitnah beieinander? So hat er einmal im Labor in sein, wie heißt das, Mikroskop geguckt und dann beides nebeneinander gefunden oder verging da relativ viel Zeit?
Da vergingen ja schon mehrere Jahre dazwischen. Also interessanterweise, obwohl heutzutage mehr über Carnitin bekannt ist und Carnitin auch mehr erforscht ist, wurde Carnosin vor Carnitin entdeckt. Carnosin wurde bereits 1900 von dem russischen Wissenschaftler Gulevich entdeckt und seinem Team und erst circa 6 Jahre später wurde Carnitin entdeckt. Beide Stoffe wurden aus Fleisch extrahiert, wurden also im Muskelfleisch bzw. in Fleischextrakt entdeckt. Und beide Substanzen, sowohl Carnitin als auch Carnosin, wurden, zumindest wenn man jetzt rückblickend sich die Daten anguckt, anscheinend von unterschiedlichen Forscherteams zeitgleich entdeckt. Bei Carnitin hatten wir gesagt, dass es auch eine Forschergruppe aus Deutschland gab, die gleichzeitig diesen Stoff entdeckt hat. Interessanterweise war es auch erneut die deutsche Gruppe mit den Forschern um Kutscher und Kollegen, die ebenfalls auch einen Stoff entdeckt hat, der sich dann später als Carnosin rausstellte. Sprich, in Russland und in Deutschland, unabhängig voneinander, wurden diese beiden Stoffe entdeckt und dann auch deren Strukturformel aufgeklärt. Und es ist ein, finde ich, sehr interessantes Beispiel und illustriert, wie die Nährstoffforschung um den Beginn des 20. Jahrhunderts ausgesehen hat. Das wurde eben weltweit in unterschiedlichen Laboren sehr viel geforscht. Das war sehr rege Zeit in der Nährstoffforschung. Und das basierte eben oft aufgrund der mangelnden Vernetzung über jetzt, es gab natürlich kein Internet, kein Social Media und ähnliches. Und es basierte eben oft, dass quasi viele Teams so ihre eigenen Süppchen kochten und unabhängig voneinander Entdeckungen machten und dann teilweise auch parallel nebeneinander mehrere Nährstoffe, also ein und derselbe Nährstoff unter unterschiedlichen Namen im Umlauf war, man erst später retrospektiv entdeckte, nee, warte mal, das sind doch die gleichen Stoffe. Wir hatten das ja beim Carnitin in der letzten Folge. Novain wurde es von Kutscher und den Kollegen in Deutschland genannt. Carnitin wurde es von Gulevich und den Kollegen in Russland genannt. Carnitin setzte sich durch und dasselbe basierte auch beim Carnosin. Carnosin war der Name, der in Russland von dem Team festgelegt wurde und in Deutschland wurde er Ignotin genannt. Und man merkt schon, Ignotin.
Okay.
Genau. Und man merkt schon, dieser Name hat es nicht wirklich in unsere Nährstofflexika geschafft. Das heißt, der Name Carnosin und Carnitin hat sich durchgesetzt. Hier beim Carnosin finde ich es vor allem interessant, weil das ein bisschen aufzeigt, dass es auch in der Wissenschaft, wo man eigentlich erhoffen würde, dass das eigene Ego zurückgestellt wird und man einfach daran interessiert ist, Wahrheiten aufzudecken, zu verstehen, wie die Welt funktioniert, das zum Beispiel in diesem Fall auch nicht der Fall war, weil es gab da, wird auch in einer der Publikationen zur historischen Entwicklung der Carnosin-Forschung beschrieben, gab es ein sehr langes Hin und Her zwischen diesen beiden Forschergruppen, weil die russische Gruppe meinte, nee, Ignotin ist auch Carnosin und die deutsche Gruppe meinte, nee, das ist unser eigener Stoff, weil natürlich jeder hätte gern einen Stoff entdeckt und benannt. Und da gab es dann über mehrere Jahre hinweg auch Streitereien, bis dann letztendlich das zur Seite gelegt wurde und ganz klar war, nee, die haben dieselben Schmelzpunkte, sind einfach dieselben Stoffe. Und daher ist es eben für mich auch heute nicht verwunderlich, weil man eben aus der Historie kennt, dass es schon seit jeher so war, dass sich unterschiedliche Teams oft sehr auch auf ihre vermeintliche Wahrheit versteifen und nicht sehr bereitwillig sind, dann andere Erkenntnisse reinzulassen. Und dadurch unter anderem erklärt sich natürlich auch viel der Ernährungskontroverse, die wir heutzutage immer noch haben. Genau, aber wie gesagt, beide Stoffe waren sowohl das Novain mit dem Carnitin als auch das Ignotin mit dem Carnosin ident. Heutzutage sprechen wir nur noch von den beiden Stoffen. Und warum wir Carnosin besprechen und gleichzeitig auch über Beta-Alanin und über Anserin sprechen, ist, weil man vor allem Beta-Alanin und Carnosin kaum voneinander trennen kann in der Besprechung, weil Beta-Alanin gemeinsam mit Histidin, diese beiden Aminosäuren, bilden das Dipeptid Carnosin. Mhm. Anders gesagt, der menschliche Körper kann, wenn die Voraussetzungen stimmen, mit der Hilfe von Beta-Alanin und Histidin selbst Carnosin synthetisieren. Mhm. Mehrere 100 Milligramm pro Tag, je nach Geschlecht, Alter und vielen weiteren Einflussfaktoren, sind das durchaus 300, 400, 500, 600 Milligramm pro Tag und ungefähr die gleiche Menge, manchmal auch etwas mehr, wird über die Nahrung aufgenommen, je nach Fleischgehalt und auch Muskelfleisch der Fische. Mhm. Und das Thema Carnosin ist insofern für mich besonders interessant, weil beim Carnitin ist es ja so, dass wir gesagt haben, grundsätzlich ist es ein Stoff, der nur in Fleisch enthalten ist, aber man findet sämtliche Bausteine dafür auch in Pflanzen, vor allem Lysin und Methionin, die beiden Grundbausteine.
Beim Carnitin.
Beim Carnitin, genau. Beim Carnosin ist es so, dass wir das Histidin durchaus in pflanzlichen Lebensmitteln finden.
Also einer der beiden Bausteine von Carnosin.
Genau. Allerdings erneut auch in deutlich höherer Menge in einer mischköstlichen Ernährung, aber zumindest finden wir, wenn wir uns die WHO-Bedarfszahlen angucken, ausreichend Histidin, um den Bedarf zu decken, wobei diese Bedarfsberechnungen natürlich auch auf Basis einer Mischkost angestellt wurden, wo dann auch gewisse Peptide wie zum Beispiel Carnosin in vorgeformter Form zugeführt werden. Aber der andere Baustein, das Beta-Alanin, findet man quasi nicht in Pflanzen. Kleinste, verschwindend geringe Mengen in manchen Pilzen, in manchen Algen, aber de facto keine Menge, die relevant ist, um sie zu besprechen. Und das heißt, wir sind hier doppelt auf die Eigensynthese des Körpers angewiesen.
Denn, weil auch schon die Vorstufe sozusagen selber gebildet werden muss.
Korrekt, genau. Das Beta-Alanin kann vom Körper selber gebildet werden.
Also das funktioniert schon?
Das funktioniert grundsätzlich, genau. Die Frage ist aber erneut, haben wir genügend von den Vorgängerstoffen? Wie effizient ist die Eigensynthese im Körper? Es gibt für all diese Syntheseprozesse auch genetische Polymorphismen, die die Eigensynthese reduzieren.
Ist das vergleichbar mit Omega-3? Weil wenn man ja bei einer pflanzlichen Ernährung beispielsweise nur über Leinsamen oder Leinöl, Walnüsse etc. die kurzkettige Omega 3-Fettsäure ALA zuführt, dann muss der Körper ja auch daraus zuerst EPA bilden, um daraus dann in einem weiteren Schritt DHA, also die langkettige Omega-3-Fettsäure Docosahexaensäure, bilden zu können. Das wäre vergleichbar, oder?
Also im weitesten Sinne kann man das, würde ich sagen, vergleichen.
Also dass es eben einen Schritt mehr benötigt.
Genau. Ja. Interessanter Fakt ist hier, im Gegensatz zu den langkettigen Omega-Fettsäuren, wo wir ja aufgrund der Synthesewege, die östrogenabhängig sind, bei den Frauen in den fruchtbaren Jahren eine bessere Eigensynthese finden, wir hier tatsächlich im Umkehrschluss eine bessere Eigensynthese bei Männern finden.
Bei Carnosin, Carnitin.
Bei Carnosin und Carnitin, genau. Das heißt, hier ist es auf der anderen Seite vielleicht die weibliche Fraktion der pflanzenessenden Personen, die hier etwas mehr auch auf eine vorgeformte Zufuhr Acht geben muss. Der Körper kann, wie gesagt, auch Beta-Alanin aus Uracil bilden, ist ein Bestandteil der RNA. Aber wie effizient das Ganze passiert, ist sehr schwer vorherzusagen im Individuum. Es gibt natürlich, und auch das sind sehr oft kleine Studien, aber es gibt Erhebungen, die die Eigensynthesekapazität von all diesen Stoffen erheben, aber das auf die Allgemeinheit überzumünzen ist sehr schwierig und ist eben von sehr vielen Einflussfaktoren geprägt. Und dadurch, dass wir sehen, dass eine höhere Zufuhr von Beta-Alanin oder auch von vorgeformten Carnosin mit einer Leistungssteigerung im Sport, mit einem geringeren Inzidenz von diversen chronisch-degenerativen Erkrankungen beziehungsweise zumindest einer geringeren Symptomatik von diversen chronisch-degenerativen Erkrankungen einhergeht, ist es so, dass sich für mich persönlich die Frage gar nicht so stellt, kriegen wir genügend von diesen Stoffen, damit wir nicht schwere, akute Schäden davon tragen, weil das kann man relativ klar mit Nein beantworten. Vor allem, weil die Kapazität an gewissen Vorgängerstoffen wie Beta-Alanin und Histidin ja durchaus auch über einige Zeit hinweg gespeichert werden kann und somit die Carnosinsynthese, das wurde nämlich schon untersucht, erst nach einigen Monaten deutlich absinkt. Das heißt, so in den ersten 4 bis 6 Monaten merkt man da als Veganer doch deutlich weniger, wenn man davor genügend Fleisch und andere Tierprodukte gegessen hat. Dann so in der zweiten Hälfte des ersten Jahres als Veganer nimmt dann auch Stück für Stück die Carnosinsynthese ab und man sieht dann auch, dass selbst wenn man Muskelbiopsien entnimmt, die noch die am besten verwendbaren Statusparameter sind, dass man, und auch hier gibt es große Unterschiede, irgendwas zwischen 17% und 30% geringere Konzentrationen an Carnosin zum Beispiel in der Muskulatur finden.
Okay, du hast jetzt Carnosin und Beta-Alanin erklärt. Der Zusammenhang hier ist relativ klar. Beta-Alanin ist ein Bestandteil als Aminosäure vom Dipeptid Carnosin. Also Carnosin besteht aus 2 Aminosäuren, aus Beta-Alanin und aus Histidin, meintest du. Wie genau passt jetzt Anserin als 3. eingangs erwähnter Stoff in diese Rechnung sozusagen?
Anserin ist ein Derivat von Carnosin. Das ganze Thema Carnosin wurde für mich sehr interessant, weil wenn man das im Detail recherchiert, sieht man, dass es eine ganze Reihe an Carnosin-Derivaten gibt, die in unterschiedlichen Spezies in unterschiedlicher Höhe vorliegen und auch ein bisschen unterschiedliche Wirkungsweisen haben und im Körper zwar viele gleiche Aufgaben erfüllen, weil sie strukturell sehr ähnlich sind, zum Teil aber eben nicht ganz dieselben. Und der aus meiner Sicht noch mit bekannteste und best erforschte ist Anserin als Carnosin-Derivat. Es gäbe aber auch noch zahlreiche weitere.
Bevor du die Aufzählung für andere Derivate gibst, vielleicht kurz noch, was genau ist ein Derivat? Also wie würdest du das definieren?
In der Chemie ist ein Derivat ein Stoff, der aus einem anderen Stoff abgeleitet wird durch unterschiedliche Prozesse. In diesem Fall wird Anserin durch einen Methylierungsprozess, also die Übertragung von Methylgruppen aus Carnosin gebildet und ist damit strukturell eben immer noch sehr ähnlich, hat aber gewisse Besonderheiten. Eine Besonderheit, die man vielleicht schon direkt nennen kann, die für mich sehr wegweisend in der Betrachtung der Frage der isolierten Nährstoffe im Vergleich zu Nährstoffen im Lebensmittel war, ist die Tatsache, dass obwohl Carnosin und Anserin sich strukturell so ähnlich sind, die Enzyme im menschlichen Körper, die Carnosin abbauen, deutlich weniger auf Anserin wirken und im Umkehrschluss sogar eine gleichzeitige Zufuhr von Anserin die Aktivität der Enzyme, die Carnosin abbauen, hemmen. Und was das für uns bedeutet ist, eine Carnosin-Supplementierung alleine wird aller Voraussicht nach, es wurde noch nicht Head-to-Head getestet, aber aller Voraussicht nach weniger effizient sein als eine Supplementierung von Carnosin mit Anserin gemeinsam. Wenn Carnosin in der Nahrung oder auch als Nahrungsergänzungsmittel zugeführt wird, dann ist es so, dass es über den Darm aufgenommen wird, in den Enterozyten, den Darmzellen bereits durch eine Enzymaktivität gespalten wird, ein Teil zumindest, und dann ein Teil noch intaktes Carnosin, ein Teil bereits Beta-Alanin und Histidin in die Blutbahn aufgenommen wird und dann in der Blutbahn ebenfalls noch eine hohe Aktivität von Carnosin-spaltenden Enzymen sind, sodass man kurze Zeit, nachdem man Carnosin gegessen oder über Supplemente eingenommen hat, man bereits keine sehr hohe Konzentration an Carnosin mehr findet. Zum einen, weil es abgebaut wurde und zum anderen, weil es zum Teil dann eben in die Zelle schon transportiert wurde, das, was noch da ist. Und über die Zufuhr von gleichzeitigem Anserin und in den meisten tierischen Lebensmitteln findet man sowohl Anserin oder andere Carnosin-Derivate gemeinsam mit dem Carnosin, ist es eben so, dass es etwas weniger stark abgebaut wird und das weniger starke Abbauen von Carnosin dazu führt, dass mehr Carnosin in die Zellen gelangen kann. Es ist zwar grundsätzlich schon so, dass vor allem die Muskeln...
Also mehr vorgeformtes Carnosin.
Genau. Mhm. Es ist grundsätzlich zwar schon so auch, dass dann in der Muskelzelle beispielsweise aus dem Beta-Alanin und dem Histidin wieder Carnosin synthetisiert werden kann, aber auch hier ist erneut die Syntheserate eben von vielen Faktoren abhängig und vorgeformtes Carnosin über Transporter, die es gibt, direkt in vorgeformtem Zustand in die Zelle zu bringen, scheint oder ist vermutlich mit gewissen Vorteilen assoziiert.
An der Stelle auch noch der wichtige Hinweis. Wir haben ja ein Produkt bei Watson im Sortiment mit Carnosin, aber da ist kein Anserin enthalten. Das, was du gerade gesagt hast, würde ja dafür sprechen, dass man das kombiniert.
Würde es, ja.
Warum wir das nicht gemacht haben, das klären wir dann, würde ich sagen, am Ende noch, wenn wir noch über die Supplementierung sprechen und die Dosierung, dann erklären wir das da auch noch, weil das hat einen aus meiner Sicht sehr interessanten Hintergrund. Aber jetzt zurück zur eigentlichen Frage, die wir vorhin noch offen hatten, nämlich was gibt es denn neben Anserin noch für andere Carnosin-Derivate?
Es gibt noch eine ganze Reihe. Ein bekanntes und gut erforschtes Carnosin-Derivat ist sogenanntes Carcinin. Es gibt aber auch ein sogenanntes Homocarnosin, es gibt Ofinin, es gibt Acetylcarnosin und weitere. Und die alle haben stückweit unterschiedliche Wirkungsweisen im Körper. Und es würde den Rahmen sprengen, die jetzt auch noch im Detail zu besprechen. Mhm. Aber es zeigt halt auf, dass wenn man, also die meisten Menschen haben wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben im Rahmen einer nicht tierischen Ernährung mit wenig oder keinem Fleisch überhaupt über das Thema Carnosin nachgedacht. Geschweige denn die Frage, welche weiteren Stoffwechselprodukte, welche Derivate sich durch Carnosin bilden lassen. Und da ist es wirklich, da kommt man ein bisschen in den Rabbit Hole rein und merkt, die Ernährungswissenschaft weiß halt so vieles noch nicht und der menschliche Körper ist wahnsinnig kompliziert und um die Inhaltsstoffe aus Fleisch wirklich so nachahmen zu können, dass man sagen kann, dieses pflanzliche Fleisch ist äquivalent mit dem tierischen Fleisch, bedarf es noch so unfassbar viel Forschung und so unfassbar viel zu tun, dass wir eben halt meilenweit davon entfernt sind. Und daher wäre es zumindest schön, wenn man quasi eine Stufe drüber bei der Besprechung, dass es vielleicht interessant wäre, zumindest in den kritischen Lebensphasen vorgeformtes Carnosin oder wenigstens Beta-Alanin zuzuführen, dass man zumindest da etwas hellhörig wird und wenigstens in den Phasen, wo man für ein anderes Lebewesen, für den Nachwuchs zuständig ist, wenn man kein Fleisch isst, zumindest diese Stoffe vorgeformt zuführt.
Hast du noch mehr zu dem Punkt? Ansonsten würde ich zum dritten Punkt überleiten oder gibt es da noch was?
Du, im Grunde haben wir das Wichtigste gesagt, aber was vielleicht noch einmal zu erwähnen ist, obwohl Carnosin, und das ist interessant, bereits vor Carnitin entdeckt wurde, 1900, war es selbst noch in den 1950er Jahren ein Stoff, den die meisten Wissenschaftler als uninteressant eingestuft haben, wohingegen Carnitin zu diesem Zeitpunkt schon einen quasi Vitaminstatus hatte. Carnitin, wie in der letzten Folge genannt wurde, ja zeitlang als Vitamin BT bezeichnet. Und selbst in den Publikationen zur Carnosin-Historie 1974 beispielsweise wurde was publiziert, wurde zwar schon gesagt, wir gehen doch davon aus, dass Carnosin wichtige Aufgaben im Körper erfüllt, wir wissen aber im Gegensatz zu Carnitin noch nicht so ganz genau, welche das sind. Etwas vor in der Zeit, 2024, heutzutage wissen wir sehr vieles, aber immer noch nicht alles. Aber das ist der Grund, warum Carnitin mit den über 8000 Publikationen mittlerweile in den Köpfen von vielen Leuten schon sehr bekannt ist. Carnosin ist nicht weniger wichtig, aber eben noch etwas weniger bekannt, wird sich aber, denke ich, im Laufe der nächsten Zeit auch ändern.
Wunderbar, das bringt uns jetzt auch zum dritten Punkt. Und zwar meinte ich da eingangs, dass wir über die Funktionen dieser Stoffe im menschlichen Organismus sprechen werden und ob es sich lohnt, dass man sich mit denen beschäftigt, wenn sie relevante Funktionen erfüllen. Was für Funktionen erfüllen sie denn? Und würdest du aus deiner Sicht sagen, dass es wert ist, sich aufgrund dessen mit den Stoffen auseinanderzusetzen?
Ja, ich habe es ja schon kurz vorab gesagt, ich würde schon vorschlagen, dass man sich vor allem in pflanzenbetonten Ernährungsweisen damit auseinandersetzt, denn im Gegensatz zu der Mischkost, wo man vielleicht nicht die optimalen Mengen bekommt oder zumindest sowohl einige der Vorgängerstoffe wie das Beta-Alanin als auch das Carnosin und das Anserin in vorgeformter Form, ist das in der pflanzlichen Ernährung nicht der Fall. Und ich glaube, einer der Gründe, warum insgesamt in der Allgemeinbevölkerung da gar nicht so viel über solche Themen nachgedacht und gesprochen wird, ist eben, weil wirklich schwerwiegende Mängel quasi nicht existent sind im Rahmen einer Mischkost.
Weil eine gewisse Grundversorgung immer sichergestellt wird, sobald gewisse Mengen an Fleisch konsumiert werden.
Du sagst es, genau. Und selbst wenn kein Fleisch konsumiert wird, wenn selbst in einer vegetarischen Ernährung mit viel Eiern und Milchprodukten, werden zumindest mehr Aminosäuren, vor allem gewisse Aminosäuren, die als Vorgängerstoffe hier wirken können, zugeführt. Und daher ist es im Summe so, dass natürlich mit weniger Fleisch in Ernährung die Versorgungssituation schlechter wird, aber wirklich quasi nicht existent und komplett auf die Eigensynthese angewiesen ist man eben nur in der pflanzlichen Ernährung. Und daher würde ich schon vorschlagen, dass man sich damit auseinandersetzt. Und nun zur Frage, was macht es eigentlich im Körper und was für Rückschlüsse glauben wir daraus ziehen zu können? Letztendlich wird die Funktion von Carnosin meistens in so 2-3 große Überkategorien eingeteilt. Ich würde sagen, 3 Kategorien kann man nennen. Das eine und das bekannteste ist die Pufferkapazität vom Carnosin. Und Carnosin liegt ja, habe ich vielleicht auch schon gesagt, wenn nicht, ist es jetzt wichtig zu erwähnen, zu ungefähr 99% im Muskel vor,
im Menschen,
genau, in der Skelettmuskulatur.
Aber auch beim Tier, oder?
Auch bei den Tieren, genau, da, also je nachdem, wie man, also grundsätzlich die Verhältnisse sind dieselben, wenn man jetzt, also am einfachsten ist es oder am genauesten, wenn man nicht von Carnosin, sondern von Histidin-Containing Compounds spricht, weil dann spricht man eben von dieser Summe an Carnosin und den Derivaten.
Also Stoffe, die Histidin enthalten.
Genau.
Mhm. Aber Histidin erneut eine Aminosäure.
Genau. Aber wenn man es einfach sagen würde, würde man jetzt von Carnosin sprechen und dann kann man sagen, grundsätzlich ist die Verteilung in zumindest in jedem Säugetier und auch in Geflügel und ähnlichen dieselbe. Die Muskulatur ist die Hauptquelle für Carnosin. Die mengenmäßig größte Menge ist aufgrund der Menge an Muskulatur natürlich in der klassischen Skelettmuskulatur. Die Konzentration ist aber in der Herzmuskulatur ähnlich. Es ist nur halt absolut gesehen deutlich weniger vorhanden. Aber die Konzentration ist eine vergleichbare und das legt nahe, und das sehen wir auch in einigen Untersuchungen, dass Carnosin, wie auch andere Carninutrients, auch unter anderem auf die Herzgesundheit einen Einfluss hat.
Wie auch Carnitin, siehe Folge von letzter Woche.
Genau, oder wie auch Taurin haben wir auch schon besprochen. Also alle dieser Carninutrients haben hier einen Einfluss. Und die Tatsache, dass Carnosin so dicht konzentriert in der Muskulatur ist und die Tatsache, dass es eine Pufferfunktion haben kann und zu einem konstanten pH-Wert innerhalb einer Zelle beitragen kann durch die Pufferkapazität, macht es interessant und erklärt unter anderem auch, warum eine Carnosin-Supplementierung im Sport auch mit diversen Vorteilen in der Leistungsfähigkeit einhergeht, weil es eben die Ermüdung der Muskulatur hinauszögern kann durch die Pufferkapazität.
Also die erste große Funktion wäre dann eben in Bezug auf die Muskulatur zu nennen, um das ganz kurz zusammenzufassen.
Genau, also es geht darum, pH-Wertschwankungen möglichst vermeiden zu können, einen konstanten pH-Wert aufrechtzuerhalten. Und hier sind, es gibt ja unterschiedliche Stoffe, die so eine Pufferkapazität haben. Carnosin ist einer davon. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die antiinflammatorische, also die entzündungshemmende und die antioxidative Wirkung von Carnosin. Das ist eben auch das, wenn wir über Meat-Based Bioactive Compounds sprechen, diese bioaktiven Substanzen, viele von ihnen haben eine antioxidative und eine antiinflammatorische Wirkung.
Also entzündungshemmend.
Entzündungshemmende, genau. Und was das heißt, es kann helfen, die durch sogenannte reaktive Sauerstoffspezies hervorgerufenen Schäden an den Proteinen, an der DNA und weiteren zu reduzieren. Und was das bedeutet oder was man in einigen Studien versucht zu zeigen ist, dass eine gute Versorgung mit solchen antioxidativen Molekülen, sei es aus Pflanzen oder aus Tieren, weil manche stärker sind als andere, mit einer geringeren Auftrittsrate von Alzheimer, Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen assoziiert ist, aber auch mit einem geringeren Auftreten von Krebs und auch gewissen kardiovaskulären Erkrankungen. Und das ist eine Krankheitsgruppe, die mit einer zu hohen Last von diesen reaktiven Sauerstoffspezies assoziiert ist. Diese reaktiven Sauerstoffspezies entstehen einfach im Stoffwechsel auf täglicher Basis. Das ist jetzt nichts also das ist nichts, was man vermeiden kann. Was man aber eben versuchen kann zu vermeiden, ist, deren negative Auswirkungen zu reduzieren. Und diese antioxidative Kapazität von Carnosin, die diesen Zellschäden entgegenwirken kann, ist hier die Idee, warum Carnosin hier wirken kann und warum wir auch, und das ist eben sozusagen das Erklärungsmodell, was man retrospektiv auch versucht hat zu erstellen, warum man beispielsweise in Alzheimer-Patienten bei einer Gabe von Carnosin eine Verbesserung der Symptomatik findet oder warum man bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Verbesserung gewisser Symptomatiken findet oder eben auch im Tiermodell bei guter Carnosin-Zufuhr eine geringere Auftrittsrate von gewissen Krebserkrankungen hat etc.
Aufgrund der antientzündlichen
Wirkung. Und der antioxidativen Wirkung. Mhm. Die beiden, genau. Und damit einhergehend auch etwas, was dann oft, was wir auch mit dem Taurin schon besprochen haben, was auch auf das Carnosin zutrifft. Es gibt ein Stoffwechselprodukt, das nennt sich AGEs. Vielleicht hast du von denen schon mal gehört. Das sind diese Advanced Glycemic End Product. Im Deutschen sind das die fortgeschrittenen glykierten Endprodukte. Und die sind vermutlich einer der Gründe, warum Zellen im Laufe der Zeit nicht mehr funktionieren, warum Alterungsprozesse allgemein eintreten können. Und eine Reduzierung dieser AGEs scheint, und zumindest das ist das, was wir im Tiermodell sehen, mit einer lebensverlängernden Wirkung einherzugehen. Also nicht nur die Spanne an gesunden Lebensjahren erhöhen, sondern wirklich auch die Lebensspanne erhöhend. Beim Taurin hat man das in ziemlich vielen Tiermodellen, vom Wurm über die Nagetiere. Auch beim Carnosin haben wir es sowohl bei kleinen, also bei Insekten als auch bei Nagetieren gesehen. Auch hier die Menge ist ungefähr dieselbe, so 20% längere Lebenserwartung. Heißt das nicht, dass ich denke, dass das 1:1 auf Menschen übertragbar ist, aber es zeigt zumindest, dass es eine wichtige Rolle im Stoffwechsel spielt und wir zumindest, wenn wir es schon nicht in der Nahrung haben, uns sehr damit beschäftigen müssten, ob es denn wirklich kein Problem ist. Ich will also gar nicht sagen, das ist
kein Problem, ist es nicht, es nicht die zu Nahrung haben. Zu bekommen.
Genau, weil ich will gar nicht sagen, es ist per se ein Riesenproblem, es nicht über die Nahrung zu haben. Ich möchte nur aufzeigen, was die Summe an Daten nahelegen und jetzt wäre es eigentlich an allen Vertretern, die für eine Ernährung ohne diese Stoffe plädieren, zu zeigen, dass es völlig in Ordnung ist, dass diese Stoffe nicht zugeführt werden. Und den Beweis hat bis dato noch niemand erbracht und vor allem, weil wir in Untersuchungen sehen, dass vegetarisch-vegane Probanden höhere Level an Lebensspanne verkürzenden AGEs, diese Endprodukte, diese glykierten Endprodukte aufweisen und man nicht genau weiß, woher das eigentlich kommen soll, weil im Grunde genommen würde man eigentlich denken, dass vegan lebende Menschen jene Lebensmittel, die vor allem mit solchen Stoffen in Verbindung treten, wie frittiertes, dunkel gebratenes, wie man es halt oft beim Fleisch findet, weniger zu sich nehmen, auch weniger Junkfood und Fastfood, wo diese Stoffe drinstecken können. Und trotzdem findet man aber in ihrem Blut höhere Werte dieser AGs.
Wobei es ja ehrlicherweise stark von der jeweiligen veganen Kostzusammenstellung abhängt, weil es gibt ja einige Leute, die ernähren sich, sage ich jetzt mal, eher vollwertiger vegan, aber es gibt ja auch viele Leute, die ehrlicherweise das Junkfood 1:1 austauschen und vegan genauso fröhlich weiter vor sich hin frittieren, wie sie das davor gemacht haben.
Genau, und auch dann haben wir aber trotzdem, also selbst wenn wir davon ausgehen, weil ich würde auch gar nicht den Case machen, zu sagen, Veganer ernähren sich vollwertig pflanzlich und haben trotzdem höhere Werte an AGs, sondern wenn man eben sagen würde, man macht den Case und sagt, die Ernährungsqualität war jetzt nicht sehr unterschiedlich und es wurde einmal veganes westliches Fastfood gegessen und einmal unveganes westliches Fastfood, sehen wir in der Gruppe der Veganer höhere Level an diesen AGEs. Und das ist, zumindest nehmen das die Wissenschaftler in der Publikation an, unter anderem darauf zurückzuführen, dass solche Stoffe wie Carnosin und weitere quasi nicht existent in Ernährung sind. Und jetzt wäre es natürlich interessant, im nächsten Schritt eine Supplementierungsstudie zu sehen, die bei dieser Art der westlichen Fast-Food, Junk-Food, veganer Ernährung Carnosin gibt und man guckt vorher, nachher im Vergleich zur Placebo-Gruppe, ob es Unterschiede gibt. Anhand allem, was mir bis jetzt bekannt ist, würde man davon ausgehen können.
Von meiner Seite nochmal kurz zusammengefasst, also die drei großen Kategorien an Funktionen, für die Carnosin eine wichtige Rolle spielt, waren einerseits die Muskulatur, andererseits die antiinflammatorischen und antioxidativen Effekte und zu guter Letzt an dritter Stelle auch noch die möglichen oder womöglich lebensverlängernde Wirkung, zumindest der Zellen.
Genau, wobei auch sagen muss, eben diese Reduktion der AGs, dieser Abbauprodukte, dieser Endprodukte, nicht nur auf die absolute Lebenserwartung vermutlich einen Einfluss hat, sondern schon auch auf die gesunde Haltung des Organismus im Rahmen der Lebenszeit. Und das ist halt auch, ohne jetzt zu weit abzuschweifen, aber halt auch wieder einer der Punkte, nachdem es keine wirklichen Langzeituntersuchungen gibt, wo man sagt, okay, eine Person hat sich jetzt wirklich von vorgeburtlicher Zeit bis ins hohe Lebensalter vegan ernährt und das möglichst viele Probanden und dann können wir Vergleiche ziehen, weil es das eben nicht gibt, machen wir solche theoretischen Überlegungen zumindest halt eine gewisse Sorge, weil sie eventuell das positive gesundheitliche Potenzial, was ja eine pflanzenbetonte Ernährungsweise durchaus mit sich bringt, eventuell in anderen Effekten wieder verringert, weil es eben auch einige negative Effekte hat. Und die Frage ist, wie viel besser könnte denn eine pflanzliche Ernährung abschneiden, wenn sie um solche Stoffe noch ergänzt wäre? Oder vielleicht eben merken wir, hey, ist doch kein Problem, aber dann haben wir es zumindest einmal besprochen.
Der nächste Punkt, den ich noch besprechen möchte, war, wo diese Stoffe in Lebensmitteln vorkommen. Das haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen. Aber auch in welcher Menge diese durchschnittlich in der Mischkost jetzt zugeführt werden, sodass man dann entsprechend ableiten kann, eventuell in welcher Menge man zumindest eine Mindestmenge supplementieren soll, wenn man das möchte. Aber zuerst eben nochmal, in welchen Lebensmitteln kommt es primär vor? Du meintest vorhin schon primär in Fleisch. Ist das von Tier zu Tier, also gibt es da große Unterschiede? Wie sieht es diesbezüglich aus?
Wie du richtig sagst, grundsätzlich in Muskelfleisch von tierischen Lebensmitteln, und es gibt aber durchaus große Unterschiede, vor allem in Bezug auf den Ansaringgehalt. Ansaringgehalt sowohl bei Schweinefleisch als auch bei Rinderfleisch sehr, sehr gering, zum Teil auch gar nicht nachweisbar. Auf der anderen Seite in Geflügelfleisch, also in Hühnerfleisch beispielsweise oder auch in Truthahnfleisch, sehr dicht konzentriert. Andererseits Carnosin ist auch in Huhn enthalten, aber in geringerer Menge im Vergleich zu Schweinefleisch oder zu Rindfleisch. Wenn wir allerdings gucken, was ist denn die Summe an Carnosin und Ansarin, die mich eigentlich mehr interessiert, dann sehen wir, dass Hühnerfleisch insgesamt oder Geflügelfleisch insgesamt die beste Quelle für diese Histidin-Containing-Compounds ist. Und
also absolut gesehen.
Absolut gesehen, genau.
Also Menge pro Kilo.
Genau, also wenn man zum Beispiel Milligramm pro 100 Gramm gucken würde, sieht man eine Hühnerbrust, und hier muss man auch sagen, von Untersuchung zu Untersuchung schwanken die Werte recht stark, weil es auch offensichtlich schwierig ist, das zu bestimmen. Aber wenn man sich so ein bisschen die Durchschnittswerte anguckt, dann ist die Hühnerbrust pro 100 Gramm so ungefähr bei 250 Milligramm Carnosin pro 100 Gramm und ungefähr bei 700 Milligramm Ansarin, also in Summe knapp unter 1000 Milligramm, also knapp einen Gramm pro 100 Gramm. Schweinefleisch, auch hier ist es sehr vom Teil des Tieres abhängig, aber da sind wir ungefähr so bei 300 bis 500 Milligramm Carnosin, also mehr pro 100 Gramm, genau, aber quasi kein Ansarin. Und beim Rind sehen wir
also auch in der Summe dann etwa nur die Hälfte wie
in Summe etwa nur die Hälfte, genau. Und ähnliches sehen wir beim Rind. Es gibt gewisse Rinderteile, die sind auch recht arm an beiden Stoffen, aber wenn man jetzt zum Beispiel so eine Rinderkeule sich angucken würde oder Rinderlenden, dann hat man da auch ungefähr so 400 bis 500 Milligramm Carnosin, vergleichbar mit dem Schweinefleisch, und auch im unteren zweistelligen Bereich, also 20, 30 Milligramm Ansarin, auch quasi nicht der Rede wert. Also man kann in Summe sagen, ungefähr doppelt so viel Histidin-Containing-Compounds, wenn man es auf die zwei gucken würde, im Geflügelfleisch im Vergleich zum Rindfleisch und zum Schweinefleisch. Unter den Meerestieren ist es so, dass viele Lebewesen im Meer, eine Forelle, eine Jakobsmuschel, ein Lachs, von beiden nicht wahnsinnig viel hat. Beispielsweise Aal, aber sehr reich an Carnosin ist. Ungefähr dieselbe Menge, wie man es pro 100 Gramm Rindfleisch sieht, aber auch quasi kein Ansarin. Mhm.
Genau. Also hängt zum Teil auch wieder sehr stark von der Spezies ab?
Hängt von der Spezies ab, korrekt.
Okay, also wenn man sich jetzt auf irgendwie eine Fleischart, sage ich es mal, einschießt, kann es dann auch sein, dass man erneut einen der beiden Stoffe eventuell fast gar nicht bekommt.
Korrekt, wobei man natürlich sagen kann, wenn jetzt kein Ansarin im Fleisch drin ist, ist es vermutlich weniger problematisch, weil die höhere Zufuhr an Carnosin die Ansarin-Werte in der Muskulatur erhöhen wird, weil das sieht man auch. Also sowohl eine Carnosin-Supplementierung als auch eine Beta-Alanin-Supplementierung führt zu einer Erhöhung der Ansarin-Konzentration an dem Muskel.
Okay.
Daher würde ich jetzt dann sagen, es wäre jetzt tragisch, wenn man kein Ansarin hat. Aber natürlich aufgrund der synergetischen Wirkung der beiden Stoffe ist es interessant. Wir finden aber natürlich, jetzt haben wir uns ja nur zwei von diesen Stoffen angeguckt, wenn man sich jetzt sämtliche Carnosin-Derivate anguckt, dann sieht man, dass die einen im einen Fleisch, in der einen Fleischart etwas höher dosiert sind, die anderen in der anderen. Aber in Summe, was man schon sagen kann, Fleisch ist aufgrund der Vielfalt an unterschiedlichen Carnosin-Derivaten eine bessere Carnosin-Quelle als dieselbe Menge Carnosin über ein Nahrungsergänzungsmittel. Aber die Menge an Carnosin am Nahrungsergänzungsmittel ist um ein Vielfaches besser als kein Carnosin und auch kein Beta-Alanin in der pflanzlichen Ernährung zu haben. Was vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen, dass es später nicht untergeht, es gibt auch gewisse Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Carninutrients. Zum Beispiel Beta-Alanin benötigt für den Eingang oder für den Übergang vom Darm in die Zelle und dann die Blutbahn denselben Transporter wie auch Taurin. Und sehr hohe Beta-Alanin-Supplementierungen führen in Studien zu einem Abfall der Taurinkonzentration. Wenn man jetzt in der Pflanzenernährung eh kein Taurin hat, dann wird auch keins aufgenommen. Aber in einer Mischkost würde eine sehr hohe Beta-Alanin-Zufuhr dazu führen, dass das negative Effekte auf den Taurinstatus hätte. Und eine hohe Zufuhr mit Beta-Alanin ohne gleichzeitige Erhöhung der Histidinzufuhr führt zwar natürlich dazu, dass mehr Carnosin gebildet wird und die Zellkonzentration ansteigt, führt aber zu einer Verarmung an Histidin. Das heißt, wenn man vor allem temporär höhere Dosierungen mit Beta-Alanin im Leistungssport beispielsweise anstrebt, würde ich vorschlagen, dass man entweder auch histidinreiche Lebensmittel oder mehr Histidin supplementiert oder, auch wenn es teurer ist, Carnosin vorgeformt zu sich nimmt, weil dann hat man eben sowohl das Histidin als auch das Beta-Alanin und ein Teil des Carnosins wird sogar in intakter Form dann in die Zelle übergehen.
Okay. Bei dem Punkt noch die offene Frage, wie sieht es in Bezug auf die durchschnittliche Zufuhrmenge dieser Stoffe aus? Gibt es da Daten?
Da gibt es auf jeden Fall viele Erhebungen und die zeigen Riesenunterschiede, was sich aus meiner Sicht, wenn man sich dann die Protokolle anguckt, auf Basis derer, die erhoben wurden, ist es einfach oder steht und fällt es mit der Menge an Fleisch in der Ernährung. Eine westliche Mischkost, wenn man über die Studien hinweg versucht, quasi minimale und maximale Zufuhrmengen anzugucken, dann bewegen die sich so im Bereich von, sagen wir mal, 100, also es ist eigentlich bei allen Stoffen so im Bereich von 100 bis 1000 Milligramm, also 100 bis 1000 Milligramm.
Mit allen Stoffen meinst du jetzt Carnosin, Anserin und Beta-Alanin?
Jawohl, genau. Und also 0,1 bis 1 Gramm. Und die meisten Studien sind beim Beta-Alanin aber eher im Bereich von 300, 400, manchmal 500 Milligramm, also ein bisschen weniger als ein Drittel bis ein halber Gramm. Beim Carnosin ist es so, dass hier erneut große Schwankungen sind. In manchen Untersuchungen haben auch Mischköstler nur 50 Milligramm aufgenommen, aber meistens ist es 100, 150, 200, 300, 400 bei moderat fleischhaltiger Ernährung bis zu 800, 900, 1000 bei sehr fleischhaltiger Ernährung. Und beim Anserin kommt es halt extrem darauf an, welche Spezies Fleisch gegessen wird. Wenn jetzt, und Hühnchen ist mit das beliebteste Fleisch weltweit, wenn ein großer Teil an Hühnerfleisch im Rahmen des Fleisches gegessen wird, dann ist meistens sogar mehr Anserin als Carnosin in der Ernährung zu finden. Dann ist es so 60, 40 im Durchschnitt Anserin zu Carnosin. Die gesamte Zufuhrmenge war hier auch 4, 5, 6, 700 Milligramm pro Tag von den beiden Stoffen zusammen, so roundabout. Und vielleicht noch wichtig beim Histidin, da ist es so, dass Histidin ist ja die einzige klassische essentielle Substanz in der ganzen Besprechung. Histidin, nochmal zur Wiederholung, gemeinsam mit dem Beta-Alanin, die zwei Baustoffe für die Synthese von Carnosin. Und die WHO empfiehlt, 8 bis 12 Milligramm Histidin pro Kilogramm Körpergewicht zuzuführen. Im Mittel 10. Das heißt, wenn wir jetzt eine 70 Kilogramm schwere Person hernehmen, hat die eben so ungefähr 700 Milligramm Bedarf. Und eine durchschnittliche pflanzliche Ernährung liefert diese Mengen, aber eine durchschnittliche mischköstliche Ernährung liefert mehr als 50% mehr als eine pflanzliche Ernährung und liefert damit im Zweifelsfall, wenn dann zum Beispiel etwas mehr Beta-Alanin supplementiert wird, noch ein bisschen mehr Pufferkapazität, dass die Histidin-Konzentration im Organismus nicht verarmt, wenn man etwas mehr Beta-Alanin und damit etwas mehr Carnosin hat. Daher wäre in der pflanzlichen Ernährung vor allem, wenn man Interesse daran hat, die Carnosinversorgung zu verbessern, entweder die Carnosin-Supplementierung oder eine gleichzeitige Beta-Alanin- und Histidin-Supplementierung aus meiner Sicht sinnvoll.
Sehr gut, dann lass uns zum nächsten Punkt übergehen. An Stelle 5 würde ich gerne klären, wie man die Versorgungssituation mit diesen Stoffen jetzt bei sich selbst messen kann oder feststellen kann, beziehungsweise ob man das überhaupt kann. Wir hatten ja in der Vergangenheit bei diversen anderen Stoffen immer wieder schon mal das Problem, dass wir meinten, das funktioniert nicht so gut, weil die Laborparameter, die es gibt, nicht so aussagekräftig sind oder sie nicht validiert sind. Wie sieht das jetzt beim Carnosin aus, wenn man bedenkt, dass ja die Datenlage generell um einiges dünner ist als bei vielen anderen Stoffen? Gibt es hier dann eine Blutanalyse oder etwas Ähnliches, was man machen kann, um Bescheid zu wissen?
Ja, also grundsätzlich ist die Thematik und das Problem, das damit einhergeht, bei den meisten Carninutrients dasselbe. Dadurch, dass der weit, weit überwiegende Teil des Carnosins in der Muskulatur gespeichert wird, jenes Carnosin, was wir in der Blutbahn finden, vor allem schnell abgebaut wird durch die carnosinabbauenden Enzyme, ist es so, dass es per Bluttest nicht sehr sinnvoll ist, auf individueller Ebene zu messen. Es gibt die Möglichkeit, die Muskelkonzentration zu messen. Das ist aber relativ invasiv, wenn man jetzt von klassischen Muskelbiopsien ausgeht.
Also und man muss einen Teil vom Muskel wirklich entnehmen, also herausschneiden.
Korrekt, einen winzigen Teil natürlich. Ja. Und das ist auch nicht ultra schmerzhaft, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen invasiver als ein Nadelstich. Aufwendig, genau. Und es gibt auch nicht invasive Möglichkeiten, die Muskelkarnosinkonzentration zu messen. Die sind aber zum einen abhängig von Gerätschaften, die nicht sehr weit verbreitet und sehr kostenintensiv sind. Das heißt, das sind eher Methoden, die man jetzt auf wissenschaftlicher Ebene in der Forschung haben würde und daher nicht zur Verfügung stehen, wenn wir jetzt zum Arzt gehen wollen. Und selbst diese Geräte, zumindest soweit ich es bis jetzt herauslesen konnte, sind im Vergleich zu der invasiven Muskelbiopsie immer noch etwas ungenauer. Generell gibt es sowohl beim Bluttest als auch bei der Muskelkonzentrationsmessung sehr viele unterschiedliche Arten, also nicht nur Geräte, sondern Arten, das zu messen. Und die haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das heißt, wenn ich heute zum Arzt gehe und meinen Karnosinspiegel messe, weiß ich meistens nicht einmal, auf welche Art es im Blut bestimmt wurde, wie valide das ist. Und daher würde ich ehrlicherweise mir das Geld sparen, auf individueller Ebene Karnosin zu messen, und zwar potenziell egal wo, weil wir haben glücklicherweise ja schon anhand der bisherigen wissenschaftlichen Daten, sehen wir ja die Muster. Wir sehen, dass innerhalb der ersten 6 Monate beim Umstieg auf eine pflanzliche Ernährung sich auch die Muskelkarnosinkonzentration sukzessive verringert. Wir sehen, dass bei langjährigen Vegetariern und Veganern die Muskelkonzentration an Karnosin ungefähr um 1/3 reduziert ist. Und daher würde ich anhand dessen plus den Verzehrserhebungen, wie viel Karnosin in gängigen mischköstlichen Ernährungsweisen drin sind,
beziehungsweise wie
vorschlagen.
Viel in diversen Nährstoffen, sondern wie viel in diversen Lebensmitteln enthalten ist.
Genau, und damit einhergehend in der Ernährungsweise der westlichen Mischkost, genau, würde ich versuchen, diese zumindest die untere Grenze dieser Zufuhrmengen einfach zu erreichen und vor allem in den kritischen Lebensphasen auf Nummer sicher zu gehen und das vorgeformt zuzuführen. In jeder anderen Lebensphase darf jede Person gerne machen, was sie möchte, ist dann ja für die persönliche eigene Gesundheit verantwortlich. Aber wenn man ein Lebewesen in sich trägt, möchte man bitte wirklich, wenn man kein Fleisch isst, Meat-Based Bioactive Compounds vorgeformt zuführen. Carnosin, Taurin, Carnitin, Kreatin, all diese Stoffe haben nachweislich positive Wirkungen auf die kindliche, auf die Embryonalentwicklung.
Würdest du sagen, in diesen Lebensphasen dann zumindest eine Basisversorgung sicherzustellen, würdest du aber eher zu einer etwas höheren und damit einhergehend potenziell noch bessereren Versorgung raten?
Ja, genau, das wäre meine Empfehlung, weil die Annäherung an die aktuell vorherrschende westliche Mischkost ja nicht unbedingt das Ziel sein sollte. In Bezug auf die meisten Dinge wie zugesetzten Zucker und gesättigte Fettsäuren und Alkohol sollte man sich generell nicht an die orientieren. In Bezug auf Fleisch und den Konsum von Tierprodukten kann man die zumindest als Vorbild nehmen und sagen, zumindest das hätte ich eben gerne. Und das ist für mich die untere Grenze. Ich würde aber lieber sehen, dass sich schwangere Frauen und stillende Frauen daran orientieren, zum einen, zumindest was wir anhand von Verzehrserhebungen von heutigen Jäger- und Sammler-Bevölkerungsgruppen sehen, was die an tierischen Produkten essen. Und da sehen wir, dass es auch große Schwankungen gibt. Aber im Schnitt essen die meisten davon deutlich tierproduktbetonter. Es gibt auch einige Völker und einige Stämme, die es nicht tun. Aber viele der Hunter-Gatherer-Stämme, die wir heutzutage noch sehen und auch jene, die wir aus der anthropologischen Forschung kennen, haben ungefähr das Doppelte bis Dreifache an Meat-Based Bioactive Compounds zu sich genommen im Vergleich zur heutigen westlichen Mischkost. Und da wäre ich ein Freund davon, das als Vorlage zu nehmen. Das heißt, wenn man jetzt sich die einzelnen Stoffe anguckt, dann wäre eben schon so, dass man sagen würde, okay, wie viel Carnosin möchte man denn supplementieren? Dann würde ich sagen, im Rahmen einer ansonsten rein pflanzlichen Ernährung wäre...
Ja, sorry, dass ich dich hier unterbreche, aber den Punkt mit der Supplementierung, mit der Dosierung wollten wir eigentlich noch eins später machen.
Bitte machen wir später.
Insofern, wenn du...
Also ich würde einfach eine höhere Zufuhr in Höhe der danach noch besprochenen Zufuhrmengen vorschlagen, weil, und das ist das Ding, schau, zu Carnosin zum Beispiel sind mir jetzt keine Trials bekannt, die explizit die Ergebnisse auf die Birth Outcomes getestet haben, weil Carnosin einfach immer noch ein mäßiger Forscherstoff ist. Aber wir sehen es bei vielen anderen dieser Stoffe, beim Cholin zum Beispiel, haben wir jetzt auch gerade ein Video rausgebracht letzte Woche, dass die doppelte Menge an Cholin in Untersuchungen, und da war die Referenzgruppe, war quasi mit den 450 Milligramm Cholin eine okay, gute Versorgung anhand der adäquaten Zufuhrempfehlungen, dass eine doppelt so hohe Zufuhr in Höhe von 900 Milligramm selbst 7 Jahre später dann bei den Kindern der schwangeren Frauen, die da supplementiert haben, zu einer besseren zu besseren Outcomes bei zum Beispiel diesen Sustained Attention Tests führen und man davon also ausgeht,
Aufmerksamkeitstests.
Genau, Aufmerksamkeitstests, aber auch andere Kognitionsparameter besser wurden. Und nachdem wir wissen, dass auch im Gehirn eine relevante Menge an gewissen Carnosin-Derivaten vorkommt, nicht so hoch konzentriert wie in der Muskulatur, aber trotzdem in relevanter Menge, wäre es mir einfach viel zu unsicher zu sagen, ich vertraue da auf irgendwelche endogenen Synthesekapazitäten und würde eben sagen, im Zweifelsfall lieber etwas mehr und am besten eine breite Gruppe an unterschiedlichen Carni-Nutrients.
Okay. Dann, bevor wir im vorletzten Punkt noch die Supplementierung und die Dosierungen besprechen, an der Stelle zuerst noch ein paar Worte deinerseits zur Studienlage, zu den Auswirkungen dieser Stoffe auf diverse chronisch degenerative Erkrankungen. Das heißt, wolltest du ja davor auch schon kurz ansprechen, bevor ich meinte, lass das bitte später besprechen, damit wir uns hier an die eingangs erwähnte Reihenfolge halten. Aber jetzt darfst du dich hier austoben. Was gibt es hier an Datenlage eben zu Carnosin, Anserin etc. in Bezug auf chronisch degenerative Erkrankungen?
Genau, also es gibt schon relativ viel oder wenig Daten, je nachdem, wie man sieht. Ein Haar am Kopf ist relativ wenig, eins in der Suppe ist relativ viel. So ist es auch mit der Forschungslage zu Carnosin. Im Vergleich zu Carnitin ist es deutlich schlechter erforscht. Im Vergleich zu anderen Stoffen wie Anserin beispielsweise ist es deutlich besser erforscht. Und ein Krankheitsbild, was besonders hervorsticht, weil es gut erforscht ist, ist die Auswirkung auf Diabetes, Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes. Und da gibt es mittlerweile auch Meta-Analysen, die die Summe an Daten zusammengefasst haben und tatsächlich sehen, dass zum Beispiel der sogenannte HbA1c, das ist der Langzeitzucker, der also zeigt, wie sich im Laufe einer längeren Periode Blutzuckerspitzen entwickelt haben, tatsächlich durch eine Carnosin-Supplementierung im Vergleich zum Placebo verbessern konnte. Was man außerdem noch sieht, ist, dass mit Typ-2-Diabetes ja diverse Folge- oder Begleiterkrankungen einhergehen können. Das heißt, verschiedene Komplikationen wie Neuropathien, Retinopathien und weiteres, also Schäden an den Augen, an den Nerv und weiteres. Und die Ursache für diese Komplikationen sind vermutlich unter anderem die früher beschriebenen AGEs, diese Advanced Glycation End Products. Und hier kann ja Carnosin ansetzen. Und wir sehen, dass unter anderem zum Beispiel die erhöhten oder häufig erhöhten Blutglukosespiegel zu einer Erhöhung der Bildung von diesen AGEs führen. Und zum einen kann hier Carnosin durch die Verringerung des Blutzuckerspiegels, wie wir gesehen haben anhand der HbA1c-Marker, positiv wirken oder auch andererseits, weil es eben auf diese AGEs direkt wirkt. Und warum man auch glaubt, dass Carnosin hier wirklich ursächlich wirksam ist, ist unter anderem aus Genetikstudien, wo man sich Diabetiker mit unterschiedlich hoch ausgeprägter Carnosinase-Aktivität. Die Carnosinase ist ein Enzym, das Carnosin spaltet. Und jene Personen, die genetisch bedingt geringere Aktivitäten an diesem Enzym haben, haben bessere Outcomes in Bezug auf die Nebenwirkungen, die mit Typ-2-Diabetes einhergehen und teilweise auch eine bessere Blutzuckerkontrolle.
Weil in dem Fall eben weniger Carnosin gespalten wird, entsprechend mehr vorhanden bleibt oder ist im Körper. Und wenn man mehr davon hat, dann ist das eben laut dieser Studie die Ursache dafür, dass das positiv wirkt.
Korrekt, das ist die Idee. Und in mehreren Carnosin-Gabestudien wurde es eben immer wieder gezeigt. Man muss auch sagen, da wurden in den meisten Fällen etwas höhere, fast schon pharmakologische Dosierungen verwendet. Also eine Carnosin-Gabe von 2000 Milligramm pro Tag, ungefähr das Doppelte, was selbst sehr fleischbetonte Ernährungsweisen haben, hatte innerhalb von aber gar nicht so langen Untersuchungszeitraum, 8, 10, 12, 16 Wochen, unter anderem die Glukosetoleranz verbessert, eben den HbA1c-Spiegel verbessert, aber auch teilweise schon Dosierungen von 1 Gramm, also von physiologischen Dosen konnten zumindest in Bezug auf den HbA1c ebenfalls positive Effekte zeigen.
Gibt es neben Diabetes noch andere chronische Erkrankungen, bei denen Carnosin eine positive Wirkung haben kann?
Ein Aspekt, über den es auch recht viele Publikationen gibt, ist die Rolle von Carnosin in der Gesunderhaltung des Gehirns. Man ist sich noch nicht ganz sicher, wie es genau funktioniert, was die Rolle von Carnosin hier ist. Ist es jetzt ein Neurotransmitter? Ist es ein Neuromodulator? Ist es was anderes? Oder ist es einfach die Schutzfunktion von Carnosin, weil es, wie schon zuvor gesprochen, ja diese antioxidative Wirkung hat? Was auch immer es ist, wir sehen zum einen in epidemiologischen Studien, dass in einigen zumindest eine höhere Carnosinzufuhr mit besseren Outcomes verbunden ist und in gewissen neurodegenerativen Erkrankungen eine Supplementierung von Carnosin diverse der Parameter verbessern kann. Beim Herz-Kreislauf-System ist es vermutet, dass die positiven Effekte unter anderem durch die blutdrucksenkende Wirkung von Carnosin zusammenhängen. Das heißt, in diversen Studien führte eine Behandlung mit Carnosin durch die Entspannung der Gefäßmuskulatur zu einer Reduktion des Blutdrucks und in einigen Untersuchungen auch zu einer Reduktion des LDL- und Gesamtcholesterinspiegels. Und natürlich erneut, einer der Risikofaktoren für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ja die Bildung von Arteriosklerose. Und auch hier einer der Gründe erneut für die Bildung von Arteriosklerose sind diese reaktiven Sauerstoffspezies und weitere Abbauprodukte aus dem Stoffwechsel, die Carnosin reduzieren kann. Und daher, also kann man das natürlich noch im Detail besprechen. Man sieht in diversen Studien mit Alzheimer-Patienten, dass gewisse kognitive Parameter zumindest während der Gabe verbessert wurden. Es gibt ein, zwei Studien mit Kindern, wo schon 7, 8 Milligramm Carnosin-Parameter bei ADHS verbessert haben und weiteres. Also es gibt hier schon interessante Daten. Auch eine interessante Studie hat sich auf das Thema Depression und Carnosin bezogen. Auch hier zeigte, dass in dem Fall jetzt eine Beta-Alanin-Supplementierung und damit einhergehend eine Verbesserung der Carnosinsynthese zu einer Verbesserung der Symptome bei Depressionen führte. Interessanterweise, um hier nochmal einen Bogen zu den Blutparametern zu spannen. In dieser Untersuchung hatten jene Personen im Vergleich zu der gesunden Kontrollgruppe, also jene Personen mit Depressionen, höhere Carnosinspiegel und die Höhe der Carnosinspiegel korrelierten sogar mit der Schwere der Depression. Und es zeigt eben, wie leicht das passieren kann, dass man beispielsweise hier Plasmawerte falsch negativ oder falsch positiv interpretiert, weil man würde hier auf den ersten Blick denken, na warte mal, die haben ja höhere Carnosinwerte, dann gleicht man aber die Carnosinwerte mit den Verzehrsprotokollen ab und merkt so, das passt eigentlich gar nicht zusammen, die haben nicht mehr Carnosin in der Nahrung oder mehr Beta-Alanin gehabt als andere. Und was Wissenschaftler denken ist, dass die höheren Carnosinwerte hier ein Resultat des Organismus sind, ein Schutzmechanismus des Organismus, aufgrund der antioxidativen, entzündungshemmenden Wirkung des Carnosins, hier dem vermeintlichen oxidativen Stress, der ja einer der Grundursachen von Depressionen und anderen psychologischen Erkrankungen sein kann, entgegenzuwirken. Was sie damit also natürlich nicht sagen möchte, ist, Carnosin ist ein Antidepressivum und man kann seine Antidepressiva absetzen oder jede Depression beruht auf einem Mangel an Carnosin, bitte mich nicht falsch verstehen. Aber wir sehen das, wir haben das in der Carnitin-Folge besprochen. Hier gibt es mehrere Studien, die einen Zusammenhang und auch einen kausalen Zusammenhang zwischen unzureichender Carnitinzufuhr und dem Auftreten von Depressionen zeigen. Dasselbe sehen wir auch beim Carnosin. Und in beiden Fällen sehen wir auch, dass eine höhere Zufuhr in placebo-kontrollierten Studien mit einer Verbesserung der Symptomatik einhergeht. Man könnte jetzt über die verschiedensten Krankheitsbilder noch weitersprechen. Wie gesagt, eine Sache, die wir schon hatten, war das Anti-Aging-Thema. Haben wir schon kurz besprochen, aber wir sehen hier, dass gerade mit fortschreitendem Alter die Carnosinsynthese auch abnimmt potenziell. Das heißt, erneut, ist jetzt die schlechtere Carnosinsynthese ein Zeichen des Alterns oder bewirkt die im Laufe der Zeit verminderte Carnosinsynthese jene negativen Effekte, die wir mit dem Alterwerden quasi in Verbindung bringen? Und eben im Umkehrschluss die Frage, kann denn dann, egal was zuerst da war, die Henne oder das Ei, kann eine Erhöhung der Carnosin-Synthese über Beta-Alanin oder eine Erhöhung der Carnosin-Zufuhr negative Effekte, die mit dem höheren Alter auftreten, reduzieren? Und einige, zumindest Tiermodelle, zeigen im Tier definitiv und zumindest in Bezug auf die physische Leistungsfähigkeit sehen wir es auch bei älteren Menschen erneut, ja, nicht nur bei Leistungssportlern, die oft Beta-Alanin supplementieren, sondern auch bei älteren Menschen einfach in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit, die Muskulatur, die Muskelkraft, hilft eine Supplementierung von Carnosin bzw. Beta-Alanin.
Also hat Carnosin möglicherweise auf mehrere chronisch degenerative Erkrankungen einen Einfluss, bei guter Versorgung einen positiven, bei mangelnder Versorgung einen negativen. Also du hast jetzt gesprochen über Diabetes, über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, über kognitive Erkrankungen, aber auch ein bisschen in Bezug auf die Lebensspanne generell. Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, gibt es da noch weitere Erkrankungen, die erwähnenswert sind?
Nicht wirklich. Also es gibt im Tiermodell noch wahnsinnig viel anderes, was aber noch nicht den Übertrag in die Humanstudien geschafft hat. Von daher würde ich da jetzt gar nicht so viel Zeit darauf verwenden. Aber es zeigt halt, wie so oft, weil das die Tatsache, nach meinem Verständnis der Literatur, die Tatsache, dass ein und derselbe Stoff auf so viele vermeintlich unterschiedliche degenerative Erkrankungen wirkt, zeigt halt, und das sieht man, wenn man sich die Pathogenese dieser Erkrankungen ansieht, dass vieles dieselbe Ursache hat, dass die Wurzel vieler unterschiedlicher Erkrankungen im selben begraben liegt. Und damit einhergehend eben eine Unterversorgung mit gewissen Stoffen auf vielfältiger Ebene wirksam sein kann. Und warum manche Menschen eher die eine oder die andere Krankheit entwickeln, unter anderem zum Beispiel damit zu tun hat, dass es ja eben genetische Unterschiede, beispielsweise hier in der Carnosinase-Aktivität geht, gibt aber auch andere Enzymaktivitäten, die besser oder schlechter ausgeprägt sind. Und wenn eben eine Fehlernährung oder eine Fehlnährstoffzufuhr auf eine genetische Prädisposition trifft oder auf verschiedenste unterschiedliche genetische Prädispositionen trifft, wird eben diese Mangelversorgung mit Stoffen bei Menschen anhand ihres genetischen Subtyps zu unterschiedlichen Auswirkungen führen. Die gute Nachricht ist eben, unabhängig davon, ob wir jetzt unsere Genetik im Detail kennen oder nicht kennen, wenn wir gewisse Stoffe in ausreichender Menge vorfinden in unserer Nahrung oder in der Nahrungsergänzung, werden wir vielen der genetisch bedingten chronisch degenerativen Erkrankungen auch vorbeugen können.
Bevor wir zum letzten Punkt, also der Schlussfolgerung und der Zusammenfassung kommen, als siebter Punkt der heutigen Auflistung noch jetzt einiges zur Dosierung und zur Supplementierung. Welche Dosierung würde man denn wählen? Welche Dosierungen haben welchen Einfluss? Weil man kann ja nach meinem Wissen auch beispielsweise Beta-Alanin etwas höher dosieren, um sich im Leistungssport ein paar positive Effekte zu erhoffen. Was kannst du dazu sagen?
Bezüglich der Dosierung ist es so, dass man sich die Frage stellen muss, was ist das Ziel und von welcher Dauer sprechen wir? In den meisten Studien wurden durchaus höhere Dosierungen der meisten Stoffe im Bereich von 6, 8, 12 Wochen, teilweise bis hin zu 6 Monaten gegeben, aber keine über Jahre hinweg durchgeführte Supplementierung. Das heißt, die teilweise supraphysiologischen Dosierungen in diesen Studien sind nichts, was ich jetzt in der Höhe auf Dauer empfehlen würde, weil wir da keine Langzeitdaten haben und ich es auch anhand der mir bekannten Informationen auch nicht für notwendig halte, das durchzuführen.
Von was für Dosierungen sprichst du hier?
Ja, also die zum Beispiel beim Beta-Alanin haben wir ja Dosierungen im Bereich von 3-6 Gramm pro Tag, die gegeben wurden und die auch bei Sportlern über einen kurzen Zeitraum hinweg zu positiven Effekten geführt haben. Bei einer dauerhaften Supplementierung würde ich sagen, sollten wir irgendwo im Bereich von 1 bis 1,5 Gramm, also 1000 bis 1500 Milligramm maximal liegen. Ich denke nicht, dass noch mehr hier sinnvoll ist, wenn einmal die Beta-Alanin-Speicher bzw. die Carnosin-Speicher aufgefüllt sind. Gerne kann man aber Beta-Alanin auch im Bereich von 300 bis 500 Milligramm dosieren. Das ist so die Menge, eben, die man an Beta-Alanin in der klassischen Mischkost findet. Die Frage der Beta-Alanin-Dosis wird natürlich auch davon bestimmt sein, hat man jetzt auch Carnosin in der Ernährung oder hat man auch Carnosin in der Supplementierung? Je höher der Carnosingehalt in der Nahrung, desto geringer kann man Beta-Alanin supplementieren und dosieren, beziehungsweise umgekehrt, je mehr man Beta-Alanin supplementiert und Histidin optimalerweise dann auf Dauer, desto geringer kann die Carnosin-Supplementierung sein. Aber sagen wir mal, um das jetzt, wenn jemand das hört, sich ein bisschen mitschreiben zu können, weil, wie gesagt, wir können gerne danach noch über die akuten Sportling-Effekte mit höheren Dosierungen sprechen, aber ich würde im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung, im Rahmen einer fleischfreien Ernährung, all die heute besprochenen Stoffe so supplementieren, dass es quasi einer Nahrungszufuhr gleicht, die man sonst bei einer ausgewogenen Mischkost hätte. Und bei Beta-Alanin sind wir da eben im Bereich von 300 bis 500 Milligramm. Ich würde sagen, das ist eine gute Minimaldosis, eben bei den 300 beispielsweise. Wenn du jetzt sagst, was wäre aus meiner Sicht die optimale, dauerhafte Zufuhr, denke ich, sind so 800 Milligramm eine gute Dosierung. Das ist auch ungefähr die Menge, die man in eine Kapsel Beta-Alanin reinkriegt. Je nachdem, ob es ein Pressling ist oder eine Kapsel, 700 bis 900 Milligramm wird man in so verschiedene Tagesportionen reinkriegen. Und das ist eine gute Dosierung. In der Dosierung, wenn man zusätzlich auch noch Carnosin supplementiert, sehe ich jetzt auch keine zwingende Notwendigkeit, wenn man sich proteinreich ernährt, unbedingt noch extra Histidin zu nehmen. Histidin würde ich primär dann noch dazu nehmen, wenn man hochdosiert im Sport das Beta-Alanin gibt.
Beim Carnosin, wie sieht es hier mit der Dosierung aus? Weil du hast jetzt über das Beta-Alanin gesprochen.
Genau, Carnosin ist in der menschlichen Ernährung je nach Fleischanteil mit 50 bis 1000 Milligramm vertreten. Das heißt, das sind die Mengen, die auf Dauer auch von Menschen eingenommen werden. Und 50 ist schon wirklich sehr niedrig. Ich würde sagen, so 100 Milligramm sind eine gute Minimaldosierung. Wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte und wenn Carnosin nicht leider so ein sehr teurer Rohstoff wäre, dann wären 200, 300, 400 Milligramm schon super. Wenn Budget keine Rolle spielt, würde ich sagen, toll, lass gerne auf 500 bis 800 auch aufgehen. Das ist eine gute, dauerhafte Zufuhr.
Und dann aus ernährungsphysiologischer Sicht im ersten Schritt noch die Dosierung für Anserin. Und dann können wir vielleicht noch auf ein paar ökonomische und andere Faktoren eingehen, die ja hier leider, was eine Supplementierung betrifft, das Ganze ein bisschen verkomplizieren. Aber es aus rein ernährungsphysiologischer Sicht, wenn man Anserin supplementieren würde, welche Dosierung würdest du hier empfehlen?
Also wenn man sich von Geflügelfleisch ernährt, bekommt man mehrere hunderte Milligramm pro Tag. Und zumindest 100 Milligramm Anserin wären aus meiner Sicht auch der untere Mindestwert einer Supplementierung. Klar, 50 Milligramm sind immer noch besser als nichts. Genauso wie 50 Milligramm Carnosin besser als nichts sind. Aber ich würde mir wünschen, dass man gerne ab 100 Milligramm anfängt, über eine Supplementierung nachzudenken. Gerne können es aber auch 200, 300 Milligramm sein. Noch mehr ist zum einen, besprechen wir hier gleich, aus Preisgründen einfach nicht erschwinglich im Moment.
Und so ehrlicherweise ist auch die Dosierung schon nicht erschwinglich.
Richtig, genau. Und warum es wir letztendlich dann jetzt auch nicht in das Mebico reingegeben haben, du wirst es ja gleich noch ein paar Zahlen nennen, die kennst du besser, ist eben der Preis. Plus, man könnte sagen, naja, wenn es aber halt so wichtig ist, dann ist der Preis ja sekundär, fair point, aber dadurch, dass Anserin ein Derivat von Carnosin ist und man weiß, dass man mit erhöhter Carnosin-Supplementierung auch die Anserin-Werte erhöht, ist es so, dass ich hier auch keine zwingende Notwendigkeit einer Supplementierung sehe. Es ist natürlich toll, weil, das haben wir ja auch schon besprochen, Anserin und Carnosin, wenn sie zusammen zugeführt werden, eine synergetische Wirkung aufweisen, weil das Anserin die Carnosinase-Aktivität hemmt. Das wäre natürlich toll, aber hier wissen wir auch nicht, was jetzt so die Mindestmenge wären, um eine effiziente Enzymhemmung zu erwirken. Und daher ist es so, okay, dann leben wir damit, dass wir halt einfach, wenn wir die mehreren 100 Milligramm Carnosin, die leistbar sind, supplementieren, dass da halt ein bisschen größerer Teil zu Beta-Alanin und Histidin abgebaut wird, Teil davon in der Zelle wieder zu Carnosin synthetisiert wird. Und wenn irgendwann hoffentlich einmal ein Anserin-Rohstoff verfügbar ist, der leistbar ist, man den nimmt. Vielleicht gibt es früher oder später doch mal auch für alle, die sagen, mir egal, was es kostet, vielleicht auch mal ein Monopräparat mit Anserin. Aber ich bin schon ganz gespannt, was du sagst. Ich habe es nämlich auch noch mal ganz im Kopf. Wie teuer ist denn Anserin unter der Voraussetzung, dass man sagt, pass auf, selbst wenn man jetzt eine moderate Dosierung wählen würde, weniger als es also in vielen tierischen Produkten, vor allem in Geflügelfleisch drin ist, sagen wir mal 100 Milligramm oder 200 Milligramm, das wären dann bei 30 Tagesportionen, bei einem Monat wären das 3 bis 6 Gramm, korrekt? Mhm. Wie hoch ist der Kilopreis bei den Abnahmemengen, die man quasi als Minimum Order Quantity hat, weil du könntest jetzt ja auch nicht sagen, hey, ich kaufe jetzt hunderte Kilo, weil man weiß nicht, was die Nachfrage ist und so weiter. Das heißt, was sind so die kleinsten Einheiten, die man kaufen kann?
Genau, also beim Anserin ist es preislich so, um konkret einmal ein paar Zahlen zu nennen. Also ich habe den Rohstoff einmal angefragt beim Lieferanten und wenn ich nur 1 oder 2 Kilo bestellen würde, dann würde das Kilo 5.000 Euro kosten. Also um das ins Verhältnis zu setzen, Carnosin, was schon relativ teuer ist, kostet wenige 100. Und hier sind wir bei 5.000. Also das ist einfach ein absurd hoher Preis, den man ehrlicherweise, also ich als Unternehmer beziehungsweise als Unternehmen kann das ehrlicherweise keinem Kunden zumuten, beziehungsweise ich fühle mich sehr unwohl dabei, das Risiko auf mich zu nehmen, zu sagen, okay, ich bestelle den Rohstoff, ich lasse den verkapseln und ich verkaufe den, weil ich vermute, dass ich bei dem Preis, den ich dann gezwungenermaßen an den Endkunden weitergeben muss, drauf sitzen bleiben werde. Und das ist entsprechend ein großes Invest. Also es sind viele tausende Euro, wenn ich da wenige Kilo nehme. Und das traue ich mir ehrlicherweise bei der aktuellen Nachfrage, sage ich jetzt mal, die ich halt auch nicht ganz genau kenne, nicht. Wenn ich jetzt das Ganze skalieren wollen würde, was natürlich schwierig ist, weil das würde bedeuten, ich hätte auf einmal nicht wenige tausende Packungen, die ich verkaufen müsste, sondern zigtausende, was halt noch unrealistischer ist. Aber angenommen, ich könnte das machen oder würde das machen und ich nehme nicht 1-2 Kilo ab, sondern ich nehme 100 Kilo ab, dann wird der Preis pro Kilo im Einkauf entsprechend günstiger, aber dann würden wir immer noch bei 2.000 Euro pro Kilo liegen. Und wenn ich sage, ich nehme jetzt 100 Kilo und jedes Kilo kostet 2.000 Euro, dann sind das 200.000 Euro, die ich nur für den einen Rohstoff im Einkauf zahlen müsste.
Unverkapselt, unverpackt,
genau, plus gar nichts noch drin. Aus der Menge heraus würden sicher zigtausende Packungen an einem Anserin-Produkt ergeben und das zu verkaufen ist praktisch auch unmöglich, weil einfach nicht die Nachfrage existiert. Plus das Endprodukt wäre dann erneut extrem teuer. Je nach Dosierung, die man wählt, hätte man dann eben zwischen 15 und 30 Euro Rohstoffpreis für eine Packung. Also rein Rohstoffpreis, eben ohne Verkapselung, ohne Lieferung und so weiter. Also das war eben dann so der Grund, warum wir es halt nicht inkludiert haben, weil das ehrlicherweise einfach ökonomisch nicht möglich ist.
Ja, das heißt, der Berechnungsmodell war gerade die 3 bis 6 Gramm mit dem Kilopreis von...
Von den 1 bis 2 Kilo, genau.
2 Kilo und das waren 5.000, sagt das so?
Der Kilopreis? Der Kilopreis,
genau. Und eben, das heißt, das muss man mal wirklich sich ins Gedächtnis rufen. Man hat eine Monatspackung, einen Monatsvorrat, der im Einkauf und in Einkauf alleine 15 bis 30 Euro kostet und die Menge, die man bekommt, ist weit unter dem, was man an Anserin bekommt, wenn man klassisches Geflügelfleisch zu sich nimmt. Wir haben ja vorgesehen, die allein pro 100 Gramm Geflügelfleisch waren die Anserinmengen schon höher. Und das ist der Einkaufspreis. Da kommen noch dazu, natürlich abgesehen von den Steuern und eventuelle andere Margen, ist ja noch die Verpackung, die Verkapselung, der Transport mehrmals, weil es kommt ja, der Rohstoff müsste, wo hast du den angefragt, kam der aus, war das der japanische?
Nee, der ist tatsächlich aus China. Also tatsächlich kommen am Markt, ich glaube, 95% aller Aminosäuren aus China.
Mhm. Genau, woher immer er auch kommt, also muss er mal importiert werden. Das Ganze dauert auch Ewigkeiten, dann muss es verpackt werden und so weiter. Also
das ist das Nächste. Also Lieferzeit irgendwie 4 bis 6 Monate, bis der Rohstoff da ist. Ja, also das ist mit so großem, ehrlicherweise auch finanziellem Risiko verbunden, dass wir uns das oder ich mir das bisher einfach nicht zugetraut habe, weil ich glaube, das ist der teuerste Rohstoff, den ich jemals irgendwie angefragt habe. Und das kommt leider nicht in Frage, dass wir den aktuell anbieten können. Und davon abgesehen haben wir ja aktuell auch in keinem der Produkte Beta-Alanin drinnen. Das ist wiederum ein sehr leistbarer Rohstoff. Aber da gibt es ja erneut andere Punkte, die uns davon abgehalten haben, dass wir diesen Rohstoff verwenden. Vielleicht magst du darauf eingehen, weil das eher was Ernährungsphysiologisches ist.
Gerne. Genau, bis jetzt nicht. Ich hoffe, dass wir ihn noch als Mononährstoff auch bald bei Watson sehen werden, weil gerade die Carnosin-Recherche mir halt auch nochmal darauf gebracht hat, so wenn man die Mengen an Carnosin nehmen möchte für eine optimale Versorgung, ist es halt wirklich sehr, sehr teuer und Beta-Alanin wäre halt eine deutlich preisgünstigere Variante. Aber,
die auch gut funktioniert.
Die auch gut funktioniert, genau.
Bei den allermeisten Personen gut funktioniert.
Funktioniert, genau. Und selbst wenn du sagst, okay, dann nimm ich auch noch Histidin dazu, ist auch keine so teure Aminosäure. Also Histidin und Beta-Alanin einzeln zu nehmen, ist günstiger als Carnosin zu nehmen, ohne Frage. Aber Beta-Alanin hat die interessante Nebenwirkung, dass es Parästhesien in unterschiedlichsten Körperregionen verursacht. Das heißt, so ein interessantes Kribbeln, je nach Dosishöhe auch schon ein leichtes Stechen. Also von, es fühlt sich lustig und ungewohnt an bis zu, es fühlt sich sehr unangenehm an.
Ja.
Und vor allem, wenn man, ich glaube, du könntest das 10-mal auf die Packung schreiben und auf die Webseite schreiben und ein Pop-up auch noch machen. Einige Leute würden es bestellen und nicht lesen und nicht sehen. Und
ins Krankenhaus fahren.
Ja, und die.
Also ohne Untertreibung, weil es ja. Ist so das eigenartige Gefühl.
Ihnen wird man auch denken, ich habe jetzt einen Schlaganfall oder was ist hier los? Genau, also es ist nicht so schrecklich, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, aber wenn du ohne Erwartung reingehst und dann vor allem, wenn du sagst, du nimmst normalen Beta-Alanin reichen auch schon 5, 6, 700 Milligramm, dass du das spürst, dann wirst du nervös.
Also es ist echt so ein starkes Kribbeln.
Mhm.
Ich persönlich würde es am ehesten fast schon so mit Brennnessel vergleichen, aber nicht auf der Haut, sondern unter der Haut. Mhm. Und also ich finde es echt unangenehm. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert und also ich habe selber aufgehört, das zu nehmen, weil es so unangenehm ist. Und ich, das ist auch so ein schwieriges Thema eben, weil ja, grundsätzlich
es ist ungefährlich, muss man dazu sagen.
Ja, genau.
Es ist völlig ungefährlich.
Aber ich meine, wenn ich es jetzt eben verkaufe und dann habe ich Kunden und dann kann ich mir ausmalen, wie die Reaktion ist, vor allem wenn man das eben nicht weiß, weil man es eben auch vielleicht überliest oder so oder die Erfahrung noch nie gemacht hat und so weiter, dann ist da wahrscheinlich mit sehr vielem negativem Feedback zu rechnen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man jetzt kein Profisportler ist, der das irgendwie cool findet, wenn irgendwie die, wenn es in den Fingern und in den Zehen ein bisschen kribbelt, weil man eh so voller Ansporn ist, bevor man den Sport macht. Aber wir, das ist ja jetzt nicht unsere primäre Kundschaft. Und ich glaube, für ganz normale Personen, die so ein bisschen zu Hause rumsitzen und auf einmal fängt der ganze Körper zu kribbeln an, ist das, glaube ich, nicht so die gute Erfahrung.
Gar nicht, nee. Und also wie du sagst, es ist oft in den Fingern und in den Zehen, es kann aber auch an diversen anderen Körperstellen kommen und wir hatten da während der Versuche alle möglichen Körperstellen schon und das ist im Mann noch deutlich unangenehmer als in den Füßen und in den Händen. Genau, es gäbe theoretisch und ich würde ja mich sehr freuen, wenn es das bei Watson absehbarer Zeit gäbe, sogenannte Sustained-Released Beta-Alanin-Formen. Was das genau ist, beziehungsweise wie.
Also Formulierungen.
Formulierungen, Form, genau. Ja. Wie das genau funktioniert, da gibt es ein Patent drauf, da sind die entsprechend einfach undurchsichtig. Also es gibt einen Markenrohstoff, der heißt Carnosin und da gibt es eben klassisches Carnosin und Carnosin SR für Sustained Released. Und das hat nicht nur den Vorteil, dass es durch die Sustained Release Technologie eine höhere Bioverfügbarkeit hat. Ich habe im Kopf, dass es 16% höhere Bioverfügbarkeit im Vergleich zum klassischen war, in einer Head-to-Head-Analyse. Nagel mich nicht darauf fest. Aber was es vor allem hat, ist, in überschaubaren, moderaten Dosierungen hat es dieses Kribbeln nicht. Wenn man jetzt ein bisschen rumprobiert mit den Kapseln, es gibt große interindividuelle Unterschiede. Manche kriegen es bei niedrigeren Dosierungen, manche erst bei höheren. Aber zumindest die untere Dosierung, wo man sagt, das sollte man einnehmen, wo ich gesagt habe, so 300-400 wäre schon eine gute Dosierung. Wenn man täglich auf 700-800 Milligramm kommt, wäre das schon richtig super, weil das ist mehr Beta-Alanin, als die Durchschnittsbevölkerung bekommt. Das Doppelte ungefähr wäre eine gute Dosierung. Und bei einer, weil das kriegt man so in einen Pressling rein.
Ja, ich wollte gerade sagen, da ist man halt auch sehr limitiert, weil von dem Produzenten, der da eben das Patent drauf hat, gibt es aktuell kein SR-Carnosin-Pulver. Sprich, man kann es nicht selber in der gewünschten Dosierung abfüllen, sondern sie haben nur fertige Presslinge, also Tabletten. Und die haben, glaube ich, pro Tablette 800 Milligramm.
Genau, also, was für eine gute Dosierung ist.
Ja, ich meine nur, also man kann das nicht geringer dosieren, weil man bekommt eben nur den fertigen Pressling. Und
genau, kann man kann es auch nicht zerteilen oder zerbeißen, weil ich gehe davon aus, dass die Sustained-Release-Technologie auch ein bisschen was mit dem Coating der Kapsel, also der Tablette zu tun hat. Daher müssen wir es im Ganzen nehmen. Aber eben bei einer Tablette pro Tag hätte man mit 800 Milligramm Beta-Alanin wirklich eine schöne Dosierung. Zusammen mit ein bisschen Carnosin, zum Beispiel aus Mevico Plus, hat man schon eine sehr, sehr gute Versorgung. Wenn man sagt, Carnosin und das Hydroxyprolin in Mevico Plus ist mir zu teuer, muss man sagen, sind einfach teure Rohstoffe, sind teuer für dich im Einkauf, sind teuer im Verkauf, könnte man natürlich auch das Sustained Release Beta-Alanin nehmen und beispielsweise dreimal täglich zu jeder Mahlzeit eine nehmen, dann wäre man auf 2400 Milligramm, also 2,4 Gramm, das wäre schon eine sehr gute Dosierung, da würde ich dann auch schon dazu das Histidin einnehmen, aber dann wäre man deutlich preiswerter und daher würde es mich sehr freuen, wenn es bei Watson das SR Beta-Alanin gäbe. Ich habe ja so mitbekommen hinter den Kulissen, dass du ja auch mit diversen Unternehmen auch dran bastelst, dass es auch andere Technologien gibt, wo man das Pulver einfach in Kapseln füllen kann und das dann Sustained Release ist, aber ich glaube, das wird noch dauern, oder?
Ja, das sind halt Prozesse, die leider, wo uns bisher leider noch nicht die Arbeit abgenommen wurde, die aber einige Monate dauern, um das zu testen. Von dem her, ja, das wird frühestens, wenn wir es überhaupt so hinbekommen, dass es funktioniert. Und da müssen wir ehrlicherweise dann auch mit dem Patent gucken, zwecks Patentrecht, ob man das überhaupt so machen darf und so. Also vielleicht wird uns da auch einfach rechtlich der Riegel vorgeschoben. Aber wenn, dann kommt das, würde ich sagen, frühestens in einem halben Jahr.
Aber wenn ganz viele Leute anhand des Podcasts jetzt dir eine Mail schreiben und sagen, sie würden gerne Sustained Released Beta-Alanin SR-Kapseln haben, die im Gegensatz zu den paar anderen Herstellern, die es auch haben, noch laborgeprüft sind.
Dann wird es länger dauern, weil dann muss ich E-Mails beantworten.
Okay, dann kann man mir schreiben auf dem Team-Account und dann sammelt jemand aus dem Team alle Nachrichten, macht Benny eine PowerPoint-Präsentation und eine Statistik und zeigt ihm, dass es wichtig wäre, Beta-Alanin schnell zu haben.
Perfekt, ja, so machen wir es.
Großartig.
Hast du jetzt vorhin schon zu höheren Dosierungen im Sport was gesagt? Habe ich das verpasst?
Oder nicht so richtig, ne? Tatsächlich noch nicht so richtig. Wir sind ehrlich gesagt ziemlich abgeschweift. Wir waren bei der Beta-Alanin-Supplementierungshöhe. Haben wir auch das andere schon besprochen? Doch, wir haben gesagt, wie viel Carnosin. Wir haben auch gesagt, Histidin ist in der Menge nicht notwendig. Doch, das haben wir schon gesagt.
Genau.
Ja, perfekt. Das ist nur noch und die Frage nach den höheren.
Schon.
Ja. Genau, genau, super. Genau, die höheren Dosierungen im Sport. Also, wenn man zum Beispiel auf die Carnosyn, also mit SYN, Carnosynthesizer, also dem Markenrohstoff von Beta-Alanin geht, dann werden da diverse Studien mit Dosierungshöhen von 3,2 bis 6,4 Gramm, also 3200 bis 6400 Milligramm zitiert und das ist in akuten, kurzzeitig angelegten Studien eine wirkungsvolle Dosis. Kann man gerne auch
bei
Leistungssportlern, genau, in diversen Sportarten letztendlich, was man...
Primär aber bei Ausdauersport, oder wenn ich das richtig im Kopf habe?
Zumindest nicht bei Sportarten, die jetzt nur eine sehr kurze Schnellkraftleistung haben. In den Studien wurden diverse sportliche Betätigungen analysiert und was man gesehen hat, ist, dass bei den ganz kurzen Schnellkraft bis 30 Sekunden Übungen, Bankdrücken etc., da kein Effekt eintritt, dann beginnt ein leichter Effekt einzutreten. Der größere Effekt ist so bei 1- bis 10-minütig Dauer an den Leistungen zu sehen. Bei ein paar wurden auch zwischen 30 und 60 Sekunden schon Verbesserungen gesehen, aber grundsätzlich genau bei ganz klassischem Krafttraining, One-Rep-Max-Testen und ähnlichen wird man da keinen Effekt haben. Der Effekt durch die Beta-Alanin-Supplementierung tritt eben durch die positiven Effekte auf die Muskulatur ein. Die Muskel-Carnosin-Konzentration kann sich da teilweise fast um 100% erhöhen, also fast verdoppeln, durch eine hohe Beta-Alanin-Supplementierung temporär und daher ist das eine sinnvolle Idee. Ich würde aber, weil es nicht erforscht wurde, diese Dosierungshöhen nicht auf Dauer machen. Es mag sein, dass es im Leistungssport vielleicht periodisch sinnvoll wäre bei den Wettkämpfen oder so. Für Breitensportler würde ich sagen, wenn man möchte, kann man temporär kurz höhere Dosierungen machen. Ich würde sie dann aufgrund der Baristesin trotzdem aufteilen zu mehreren Zeitpunkten und würde aber dann im Breitensport sagen, nimm die Mengen, die physiologisch sind. Das ist eher so im Bereich von 1 Gramm, 1,5, vielleicht 2. Mehr würde ich dann aber nicht nehmen auf Dauer.
Wunderbar. Mit den ganzen Dosierungen, die wir jetzt durchgegangen sind, würde ich sagen, abschließend noch, wie eingangs angekündigt, die Schlussfolgerung im Besonderen in Bezug auf diese Nährstoffe im Kontext einer pflanzlichen Ernährung. Du hast ja ehrlicherweise im Laufe des Podcasts schon einiges gesagt. Kannst du das vielleicht abschließend noch einmal zusammenfassen?
Gerne, genau. Kann man kurz halten. Am Ende des Tages ist meine Empfehlung, mach, was du möchtest. Mir wird ja oft vorgehalten, dass ich allen möglichen Leuten Supplements verchecken möchte. Und so, wir besprechen die Datenlage, mach gerne, was du möchtest daraus, aber in einer kritischen Lebensphase ist es meine Empfehlung, bitte supplementier's. Nimm's von Watson, wenn du möchtest, wenn es laborgeprüft sein soll. Nimm's von jeder anderen Firma, wenn du was anderes haben möchtest. Aber nimm halt den Stoff, wenn du kein Fleisch und keine anderen tierischen Produkte zu dir nimmst, die hohe Mengen an Carnosin oder wenigstens Beta-Alanin enthalten oder Anserin oder andere Carnosin-Derivate. In einer Höhe, dass es zumindest dem durchschnittlichen Verzehr in der Mischkost entspricht, haben wir eh schon gesagt, 50, 100, 150 Milligramm Carnosin. Mindestens, gerne aber auch 500, 600 Milligramm Carnosin. Zumindest 300, 400 Milligramm Beta-Alanin, gerne aber auch das Doppelte. Anserin muss nicht zwangsweise sein, kann man mit gutem Gewissen weglassen. Aufgrund des Preises auch nicht wirklich eine Option im Moment.
Also und vielleicht, was wir vergessen hatten, also es gibt auch überhaupt keinen Anserin-Anbieter, soweit ich weiß.
Ich habe noch nicht gegoogelt, weltweit wahrscheinlich irgendwo
ja,
schon.
Ja, also ich meine, hierzulande wäre mir genau, kein Shop, keine Marke etc. bekannt, die diesen Stoff als Supplement anbietet.
Wäre mir auch unbekannt.
Also das, selbst wenn du es empfiehlst, dass man das macht, ich glaube, man hat überhaupt nicht die Möglichkeit.
Hat man nicht, nee, genau. Aber Carnosin SR, also Beta-Alanin SR oder Carnosin gibt es bei diversen Shops, kann man auch sich woanders holen, wenn man das möchte. Es ist einfach die Sache, für sich selbst darf man gerne entscheiden, was man möchte, aber nachdem die Datenlage zu den kritischen Lebensphasen so unzureichend ist und man so viel indirekte Hinweise aus Supplementierungsstudien, aus Tiermodellen, aus In-vitro-Untersuchungen hat, dass es einfach fahrlässig wäre, die zu ignorieren, ist eben mit Nachdruck meine Empfehlung, in den kritischen Lebensphasen nicht lang zu fragen. In allen anderen Lebensphasen darf man es gerne machen, wie man es möchte. Die Datenlage, muss man dazu sagen, einschränkend, selbst auch im Sportbereich, wo ja das sehr oft quasi als Argument für die Beta-Alanin-Supplementierung herangezogen wird, sind die Probandengruppen nicht wahnsinnig groß, insgesamt die Datenlage eingeschränkt. Aber es gibt einiges und wenn ich mir das alles in Summe anlese, sehe ich bei kompletten Weglassen im Rahmen der Pflanzenernährung einfach ein erhöhtes Risiko und würde es nicht empfehlen. Ich zumindest habe für mich und für meine Lebensgefährtin und für Leute, die mir nahestehen, den Rückschluss gezogen, dass ich definitiv Carnosin und Beta-Alanin supplementieren möchte. In den moderaten Mengen auf Dauer und würde das, wenn jemand meine Empfehlung hören möchte, auch anderen Leuten bei fleischfreier Ernährung empfehlen. Aber am Ende des Tages darf bitte jeder gerne machen, was er möchte. Wenn man sich mischköstlich ernährt, sehe ich definitiv keine Notwendigkeit, das zu tun. In den kritischen Lebensphasen bei Mischkost ist natürlich die Frage, wie wir es auch beim Cholin gesehen haben, sind vielleicht doppelt so hohe Zufuhrmengen noch besser? Das heißt, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte und das Budget nicht allzu knapp sitzt, würde ich auch in kritischen Lebensphasen in der Mischkost empfehlen, etwas mehr Carnosin und Beta-Alanin zu supplementieren, zusätzlich zu dem Fleisch in der Ernährung, sodass man eben...
Je nach genauer Kostzusammenstellung, oder?
Genau. Wenn man sich jetzt den durchschnittlichen Verzehr von Fleisch und anderen tierischen Produkten von Frauen anguckt, im Durchschnitt sollte man es dann noch ergänzen. In Summe möchte man halt mit der Supplementierung und der Menge in der Nahrung, möchte man aus meiner Sicht den kritischen Lebensphasen so in etwa auf seine 800 bis 1000 Milligramm Beta-Alanin kommen. Man möchte zusätzlich ungefähr so auf seine 500 bis 1000 Milligramm Carnosin kommen. Das wäre, würde ich sagen, optimal. Alles dazwischen ist eben dann halt vielleicht nicht ganz so optimal. Und erneut, das sind Empfehlungen. Das wurde so noch nicht publiziert. Das hat auch die Frage sich noch niemand so genau gestellt. Aber wenn ich mir die Summe an Daten angucke, sind das Dosierungen, die meilenweit davon entfernt sind, irgendwem zu schaden, die aber definitiv hoch genug sind, dass sie wirkungsvoll sind und auch nicht unnötig höher sind als das, was es aus meiner Sicht braucht, weil ich eben jetzt den Leuten auch nicht unbedingt mehr Geld da kosten möchte mit meiner Empfehlung. Man kann auch noch mehr nehmen, es wird auch nicht schaden, aber zumindest, das würde ich sagen, sind gute Richtwerte.
Mhm. Wunderbar, dann würde ich sagen, abschließend wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns ja gerne eine positive Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten freuen wir uns außerdem, wenn wir uns in ein paar Wochen bei der nächsten Folge wieder hören. Und wir wünschen bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit. Musik